Und ich würde es mir an eurer Stelle überlegen, um 8 Uhr tatsächlich da zu sein, am 25. Mai. Ich habe schon was vor. Tofu-Rührei und Himbeereis und Pfannkuchen. Das klingt gut. Und ganz direkt gesprochen, macht euch also auf, denn ein Frühstück ist eben ein, wie der Name schon sagt, ein Frühstück. Also 8 Uhr müsste zu schaffen sein. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Kinder ja hier was für die Mütter gemacht haben, wäre das ja eine tolle Geste, wenn die Väter sagen, jawohl, wir sind um 8 Uhr dabei und kochen und dann wird hier richtig aufgetischt. Okay, das nochmal zur Verstärkung der Bekanntmachungen. Liebe Gemeinde, ich beginne meine Predigt mit zwei Erfahrungen, die ich zu Beginn meiner Arbeit als Prediger gemacht habe. Hört sie euch einfach an und wir steigen dann in ein Thema ein, was uns als Adventgemeinde, wie ich finde, wirklich berühren müsste, weil es auch mit unserem Namen zu tun hat. Also, zunächst diese zwei Erfahrungen. Ich kam 87, 88, als ich meinen Dienst anfing als Prediger, mit einem pensionierten Kollegen ins Gespräch und wir tauschten uns so ein wenig aus. Er begleitete mich auch so ein Stück meines Weges, als ich als Prediger anfing. Wir hatten einen guten Kontakt miteinander. Er erzählte aus früherer Zeit, wie er angefangen hatte als Prediger. Und das war sehr interessant zu hören. Unter anderem berichtete er mir auch davon, wie er überhaupt zum Glauben kam. Er kam mit der Adventgemeinde in Berührung, in Kontakt. Es gab Bibelstunden. Und dann kam eben auch der Punkt, dass er sich zur Taufe entschied mit einer Gruppe von anderen Personen. Das waren ungefähr so 10, 11 Schwestern und Brüder. Und sie hatten sich dann aufgemacht und der Termin stand fest und sie gingen los, um sich taufen zu lassen. Nur damit ihr euch so ein Stück zeitlich orientieren kann, ich rede also von der Zeit Ende der 20er Jahre. Das war ein pensionierter Kollege und wie gesagt, ich fing meinen Dienst Mitte der 80er Jahre an. Ja, sie marschierten also los, mit Schaufel und Spitzhacke bewaffnet, um dann an die Stelle zu kommen, wo sie getauft werden sollten an dem See. Und ich fragte ihn, habe ich was missverstanden? Wofür braucht ihr Schaufel und Spitzhacke, um euch taufen zu lassen? Ja, sagt er, Johannes, es war Februar, es war kalt, der See war zugefroren und wir brauchten eben Schaufel und Spitzhacke, um das Eis aufzumachen, um uns dann eben auch taufen zu lassen. Ich sagte, okay, was um alles in der Welt hat euch bewogen, euch im Januar oder Februar taufen zu lassen? Ihr hättet bis Mai, bis Juni warten können. Ihr hättet einen tollen Gottesdienst im Grünen feiern können. Die ganze Gemeinde kommt zusammen. Ihr ladet Freunde und Gäste ein. Stattdessen ungemütliches Wetter. Der See ist zugefroren. Und warum die Taufe im Februar? Da sagte er, Johannes, ob du es glaubst oder nicht, wir konnten nicht bis Mai oder Juni warten, weil wir tief geglaubt haben, der Herr kommt bald wieder. Und das sagte er mit einem echten Ernst in der Stimme und auch mit einer tiefen Überzeugung, von der ich also, so wie er es sagt, noch erahnen konnte, dass diese Überzeugung auch bei den Menschen damals, ja dann vor jetzt 80 Jahren, über 80 Jahren wirklich vorhanden war. Jesus kommt wieder und wir können nicht die 3 oder 4 Monate warten, bis zur Taufe. Szenenwechsel. Zur gleichen Zeit hatte ich mit einem jungen Mann in der Gemeinde Gespräche gehabt, auch über Gott und die Welt. Es kam zu Bibelstunden, er erzählte mir aus seinem Leben. Und er war Kind der Gemeinde und auch in der Gemeinde ja gut verankert. Wir sprachen über dieses und jenes und dann erzählte er mir so eine kurze Episode, die sich ereignete. Er saß mit seiner Mutter am Tisch. Sie sprach ein Gebet. Und in diesem Gebet kam so diese Redewendung vor. Und lieber Gott, mach auch, dass du bald wiederkommst. Und ich sagte, na und? Ja, sagte er, ich bin zusammengezuckt an der Stelle. Warum? Was war der Grund? Er zögerte so ein wenig und sagte dann, ja, ob du es glaubst oder nicht, Ich konnte da nicht innerlich Ja und Amen zu sagen. Ich sagte, erklär mal. Ja, das war so eine innerliche Verfassung von ihm. Anfang 20, das Leben steht ihm offen. Er hat eine Freundin, so die Verlobung und die Hochzeit so in, stand so perspektivisch im Raum. Der Beruf war fast fertig. Er wollte die Welt erobern, Reisen machen, Familie gründen. Jesus kommt bald wieder, das war so weit weg von ihm wie, ja, wie irgend so ein Science-Fiction-Roman. Und da konnte er nicht Ja und Amen innerlich zu sagen. Er ist nach wie vor getauftes Gemeindeglied, engagiert sich in der Gemeinde. Diese beiden Erzählungen mögen etwas markieren, was so ein Stück auch ein Teil unserer Gemeinde ist und vielleicht auch ein Teil unseres Glaubens. Das, was wir in unserem Namen tragen, Adventgemeinde, Advent, Jesus kommt wieder, dass da eine Spannung zum Ausdruck kommt, eine Spannung, die sich innerhalb von zwei Generationen, 50 Jahre, 60 Jahren ereignet hat. Der eine sagt, ich kann überhaupt nicht warten bis zur nächsten Taufe im Sommer, diese 3-4 Monate, weil Jesus könnte bald wiederkommen. Und der junge Mann, auch sicherlich gläubig, ja, und sagt zu allem innerlich Ja und Amen, was wir als Adventgemeinde glauben, aber dass Jesus bald wiederkommt, nein. Das war ihm einfach zu weit weg. Hoffnung auf die Wiederkunft, auf die nahe Wiederkunft, das war in seinem Leben nicht präsent. Wir feiern als Adventgemeinde in Deutschland 125-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir das 150-jährige Jubiläum gefeiert. Und da sind wir angetreten als Adventgemeinde, so in unserer Entstehungszeit, wo tief geglaubt und gebetet und auch gerechnet wurde. Mit Leidenschaft hatte man gepredigt über die Wiederkunft Jesu. Man hatte alles verkauft. Man hatte auch soziale Bindungen riskiert, indem man sich von der eigenen Familie auch ein Stück entfernt hat. Alles aufgegeben und dann sollte alles für die Katz sein. Jesus, Wiederkunft, löst sich da so alles in Luft auf? Sind das alles so Hirngespinste? Fromme Sprüche aus der Bibel, die hier und da noch für eine schöne Geschichte taugen, mehr aber nicht. Nach wie vor dreht sich die Erde. Und nach wie vor könnte man sagen, gilt Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Neudeutsch würden wir sagen, alles geht seinen Gang, Business as usual. Es hat sich nichts geändert. Die Frage war das, was wir so als Startschuss bezeichnen können in der Geschichte unserer eigenen Kirche. War das ein gutes Omen, ein gutes Zeichen für die Entstehungsgeschichte unserer eigenen Kirche? So diese große Enttäuschung. Ich würde sagen, eher nicht. Eigentlich aus der Distanz betrachtet, auch aus der zeitlichen Distanz, die Menschen damals sind wieder in die Realität ihres Alltags eingetaucht, teilweise verarmt, verspottet, mussten sich auch mit verspotten lassen teilweise. Aber, und dieses Aber muss ich jetzt ganz groß zeichnen, aber mittlerweile gibt es eine Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten mit knapp 20 Millionen Mitgliedern. Wir sammeln Milliarden Gelder an Spenden, weil wir uns nicht davon abhalten ließen, so dieses zentrale Frusterlebnis der Enttäuschung auch weiter und weiter zu verkünden und auch in unseren Namen mit einzubauen. Sieben-Tags-Adventisten. Ja, wir glauben an die Wiederkunft Jesu. Wir könnten zugespitzt fragen, so Frust und Enttäuschung als Markenzeichen einer Kirche. Wir tragen es demonstrativ in unserem Namen. Und wenn das so ist, und ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sitzen, auch bewusst hier sitzen und sagen, ja, ich gehöre mit voller Überzeugung dieser Gemeinde an. Worin besteht die Verpflichtung des eigenen Namens? Ist das diese Verpflichtung, besteht sie darin, dass wir nur noch warten, nur in Anführungszeichen? Welche Erwartungshaltung hegen wir angesichts des Thema Wiederkunft? Was ist so unsere innerliche Verfassung? Was ist deine innerliche Verfassung bei diesem Punkt? Ich möchte zur Grundlage der Predigt zwei Texte nehmen. Einer soll uns in der Hauptsache beschäftigen, das ist der Bibeltext, den lese ich zu Anfang. Direkt danach lese ich einen anderen Text, den ein Kirchenhistoriker geschrieben hat, über unsere Gemeinde. Der erste Text finden wir in 2. Petrus 3, hier die ersten 13 Verse. 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 13. Und dort schreibt Petrus Folgendes: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich auch euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eines aber soll euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Soweit der Text, den Petrus uns hinterlassen hat. Deutlich, klar, unmissverständlich. Hermann Obst, ein Kirchenhistoriker, schreibt über unsere Adventgemeinde, über unsere Kirche Folgendes: Alle ihre Visionen und Ausführungen, er bezieht sich hier auf die Schriften von Ellen White, sind von dem sehr bald der Wiederkunft durchdrungen. Die Festlegung auf dieses sehr bald ist eine Hypothek, eine Zeitbombe, welche Ellen White ihrer Gemeinschaft zurückließ und deren innere Sprengkraft nach über 150 Jahren angespannten Wartens ständig zunimmt. Mit anderen Worten, das sagt hier dieser Kirchenhistoriker, wie lange kann man eigentlich warten? Wie lange kann man eigentlich von diesem sehr bald reden, ohne dass es irgendwann anfängt, unlauter zu werden? Wie lange kann man von einem sehr bald sprechen, ohne unglaubwürdig zu wirken? 100 Jahre? 150 Jahre? Und entsteht dann tatsächlich so etwas wie eine tickende Zeitbombe in einer Gruppe von Personen, in einer Kirche, wo man sagt, also eigentlich können wir das gar nicht mehr verkünden. Verzögert sich die Wiederkunft, wird sie gar angezweifelt, desto fragwürdiger wird auch unsere Existenz, die Hoffnung erlahmt, die Verkündigung, sie wird unglaubwürdig. Also mit anderen Worten, wie können wir das sein und bleiben, was wir mit unserem Namen bekennen? Adventisten. Menschen, die daran glauben, dass Jesus Christus wiederkommt. Was ist dein Pulsschlag? Wie fühlst du dich, wenn du diese beiden Texte hörst heute Morgen? Petrus auf der einen Seite und dieses Wort von einem Kirchenhistoriker auf der anderen. Und ich denke, es ist okay, auch diese Dinge mal wahrzunehmen. Da sind wir ja angetreten, eine große Erweckungsbewegung, eine Gier nach Wahrheit, ein Ringen um biblische Inhalte, das Verlassen der damaligen Kirchen, eine große Opferbereitschaft. Was ist daraus geworden? Ich stehe heute Morgen nicht hier, um so die gute alte Zeit zu beschwören, zu sagen, früher war alles besser. Würden wir alle so glauben wie der Bruder damals, der sich bei Schnee und Eis auf den Weg gemacht hat. Also kein Nostalgiegejammer heute Morgen hier von mir. Ich denke, jede Zeit hat so ihre eigene Dynamik und muss auch genau betrachtet werden, hat ihre Eigenart, ihre ganz andere Kultur. Und ich möchte versuchen, gerade mit dem Text aus 2. Petrus 3, mal durch diese Brille, mit diesem Text auf unsere heutige Zeit zu gucken, auf das, was sich heute abspielt, wie deine und meine Verfassung ist, die unserer Kirche. Ich möchte die Gestalt des Textes auch auf mich wirken lassen. Das heißt, ich möchte hier ganz umfassend auch angesprochen werden. Und so will ich mein eigenes Verhalten und das Verhalten meiner Kirche auf dem Hintergrund des Wortes Gottes deuten. Und vielleicht entdecke ich Neues. Vielleicht muss ich manches korrigieren. Und vielleicht finde ich Dinge, die uns wirklich bestätigen und die uns Hoffnung machen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Also geht mit mir durch diese 13 Verse. Ein überschaubarer Spaziergang heute Morgen am Sabbat. Wenn wir in diesen Brief hineinschauen, dann finden wir in den ersten Versen etwas, was die historische Situation, in der Petrus sich befand, damals etwas ausgesagt wird, etwas widerspiegelt. Wir bewegen uns in einer Zeit, wo die erste Generation entschlafen ist, die gestorben ist, die Jesus noch leibhaftig erlebt hat, die Verkündigung noch mitbekommen hat, auch natürlich das gesamte Passionsgeschehen. Also das ist so das Jahr 55, 60 nach Christus und die Gemeinden sind gegründet, viele Gemeinden sind gegründet und die Frage, die natürlich im Raum steht, die zentrale Verkündigung, die damals auch durch die Apostel geleistet wurde, Jesus kommt wieder. Das hat er ja selber gesagt, mehrfach. Die Frage stand damals schon im Raum, nicht nach 2000 Jahren erst, sondern damals, unmittelbar. Das ist das, worauf Petrus sich hier bezieht. Die Verse, den Vers 2, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind und dann, ihr sollt vor allem wissen, Vers 3, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Und werden sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Vers 4. Was ist daraus geworden? Und damit befinden wir uns genau in dieser aktuellen Fragestellung, die ich eben aufgeworfen habe, die damals wie heute schon vorhanden war. Und was mir hier auffällt, ist, dass Petrus in diese Spannung hineinspricht. Er ignoriert dieses Thema nicht. Und er sagt hier, zu Beginn dieses Briefes, zu Beginn dieses Kapitels, dass ihr gedenkt, Vers 2, an die Worte, die zuvor gesagt sind durch die heiligen Propheten, an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Petrus macht hier an dieser Stelle so das erste Fenster auf und er sagt, ich kann euch verstehen. Ich kann euch verstehen, dass diese Fragen da sind. Aber ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch daran erinnert, was Jesus selber gesagt hat, aber nicht nur, was er gesagt hat, sondern er stellt jetzt eine Kontinuität her. Er sagt, nicht nur Jesus hat davon gesprochen, sondern wenn wir von der Wiederkunft reden, also davon, dass Gott sein Reich aufrichten wird, dann können wir schon ins Alte Testament schauen und dort hineinblicken. Das ist das, was er hier umschreibt, dass ihr gedenkt an die Worte der Propheten. Das ist das Alte Testament. Etwas anderes hatten die Menschen damals noch nicht. Und dann sagt er, geht er weiter. Und das hat Jesus Christus aufgegriffen durch sein Leben, durch seine Verkündigung hier auf dieser Erde. Und das Dritte, was er sagt, wir, die Apostel, wir predigen das weiter. Wir geben euch das weiter mit. Mit anderen Worten, Menschen, die Menschen, die hier angesprochen werden, werden noch einmal darauf hingewiesen, dass die Verkündigung des Reiches Gottes, dass Jesus wiederkommt, nicht nur irgendwo so eine splinige Idee ist, die sich ein oder zwei Prediger oder ja gerade mal ausgedacht haben, sondern das ist fest verankert in der Schrift, in den Geboten Gottes, in der Tradition des Alten Testamentes, dass ihr gedenkt an die Worte von den heiligen Propheten, an das Gebot des Herrn Heilands. Jesus ist damit gemeint, das verkündet ist durch eure Apostel. Das ist das Erste, was er sagt. Liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, das ist ein zentrales Anliegen Gottes, immer schon gewesen. Und dann sagt er, geht er einen Schritt weiter, damit macht er Mut, damit setzt er so einen ersten Flock. Und er sagt auch, dass diese Verkündigung nicht eben mal nur 10, 20 Jahre seit Jesus da ist, sondern die ist schon seit Hunderten von Jahren vorhanden. Jesus greift das ja auf an einer Stelle, wo er sagt, meine Güte, das, was ihr seht, jetzt hier, dass ich da bin, das haben die Propheten begehrt zu schauen. Menschen haben immer schon gewartet. Ja, und es gibt natürlich Anfragen, sagt Petrus, und es gibt auch Spott darüber. Und auch das ist unsere heutige Situation, in der wir stehen. Und dann macht Petrus auf Folgendes aufmerksam. Er greift dann diese Anfragen, die im Raum stehen, auch dieser Spott, der im Raum steht, er greift das noch einmal auf. Und er geht dann einen Schritt weiter, nachdem er klargemacht hat, im Alten Testament, Jesus selbst und die Apostel verkünden immer das Gleiche, sagt er Folgendes. Sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser Bestand hatte, die durch das Wort Gottes bestand und wurde dennoch durch die Sintflut vernichtet. Und schiebt dann hinterher, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort für das Feuer aufgespart. Jetzt wird es auch vom Text hier so ein bisschen gruselig. Ja, das klingt nicht mehr so besonders erquicklich plötzlich, weil natürlich Petrus jetzt hier in die Vollen geht. Aber es ist wirklich ein ganz wichtiger Gedanke, den er hier noch einmal einführt und der auch im Zusammenhang mit unserem eigenen Glauben nochmal wichtig ist. Das ist so eine bestimmte Art von Geschichtsbetrachtung. Er sagt, die Menschen, die so denken und so fragen und hier und da auch ihren Spott treiben, sicherlich gibt es auch ehrliche Anfragen, die habe ich ja auch. Aber sie ignorieren insgesamt eins. Und das will Petrus hier wieder ins Bewusstsein rufen, nämlich, es hat ja schon einmal ein Gericht Gottes gegeben. Es hat doch schon einmal ein Eingreifen Gottes in der Geschichte gegeben. Die Welt wurde geschaffen durch Gott, sagt Petrus, und es gab schon einmal ein Gericht und führt hier die Sintflut an. Das war ein Urteil Gottes über diese Welt. Und er sagt, weil Gott schon einmal eingegriffen hat, ist sein Wort, dass er wiederkommen wird, auch umso glaubwürdiger einzuordnen und einzustufen. Weil das, was an Urteil schon mal stattgefunden hat durch die Sintflut, ja, das ist eine Tatsache, darauf können wir uns stützen, sagt Petrus. Das hat ja schon einmal ein Eingreifen Gottes gegeben. Er wendet sich also gegen eine Art von Geschichtsbetrachtung, wo wir einfach nur auf die Welt gucken. Irgendwann hat es mal einen Anfang gegeben und dann gleitet die Zeit immer so weiter voran und es passiert gar nichts. Der liebe Gott irgendwo weit weg, sein Bart wird immer länger und die Erde juckt ihn nicht mehr. Nee, sagt Petrus, so ist es nicht. Gott hat schon mal eingegriffen durch die Sintflut. Es gab also eine frühere Welt, es gibt eine gegenwärtige Welt, in der wir jetzt leben. Und, sagt Petrus, es wird eine zukünftige Welt geben und versucht das eben hier deutlich zum Ausdruck zu bringen. Petrus gibt uns durch diese Worte, dadurch, dass er sagt, schaut her, das Thema Wiederkunft ist im Alten Testament verankert, schon immer hat Gott davon geredet. Und durch die Tatsache, dass Gott schon einmal Gericht gehalten hat, durch diese ersten 7 Verse gibt uns Petrus hier eine feste Gewissheit, ja, Jesus kommt wirklich wieder. Wir können hier ein großes Danke an Petrus aussprechen, wir können mal so tief Luft holen und sagen, so ist es, das bekräftigt meine Hoffnung und meinen Glauben. Petrus spricht Klartext, er versichert uns das wirklich unverbrüchlich. Das war 30 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu, als Petrus das geschrieben hat. Wie leben wir mit dieser Botschaft der Wiederkunft in unserem Alltag? Wie fest ist das verankert und wie stark wird diese Botschaft zum treibenden Motor auch unseres Handelns? Gehen wir sogar bewusst auf Distanz zu diesen Aussagen, weil sie uns Angst machen? Und da erinnere ich an das Gespräch, von dem ich erzählte mit dem jungen Mann. Oder führt das lange Warten auch bei dir zu einer gewissen Unsicherheit? Bete ich einmal im Gottesdienst am Sabbat, lieber Jesus, komm bald wieder? Oder stehe ich wirklich jeden Morgen auf, betrachte mich im Spiegel und sage, Jesus, es wäre toll, wenn du bald wiederkommst? Wie glauben wir? Ist das wirklich so ein innerer Antrieb, wie bei dem Bruder, der sich Ende der 20er Jahre nicht davon abhalten ließ, dass so eine Eisschicht auf dem See ist und er da reingegangen ist? Haben sich die Pioniere geirrt? Wo ist also das Feuer der Erwartung? Ich lese euch noch ein Zitat vor von Martin Luther. Hat er vor 470 Jahren geschrieben, und zwar in einer Vorrede zum Buch Daniel. Er hat das also übersetzt und einen Kommentar geschrieben. Und da schreibt er Folgendes: Die Welt läuft und eilt so trefflich zu ihrem Ende, dass mir oft starke Gedanken einfallen, als sollte der jüngste Tag eher daherbrechen, denn wir die Heilige Schrift verdeutschen können. Denn das ist gewiss, dass wir nach der Heiligen Schrift nicht weitere zeitliche Dinge zu gewärtigen haben. Es ist alles aus und erfüllt. Solche und dergleichen Gedanken haben uns veranlasst, diesen Propheten Daniel vor den anderen, die doch nicht erschienen sind, ausgeben zu lassen, auf dass er noch an dem Tag käme, bevor alles zergehen wird. Ich stelle mir die Frage, Mensch, hätte Martin Luther heute gelebt, wäre in unserer Gemeinde. Wäre eine tolle Sache. Ja, mittlerweile sind, wie gesagt, auch wieder fast 500 Jahre ins Land gegangen. Naherwartung, auf meine Fragen einzugehen, Naherwartung kann nicht konserviert oder gezüchtet werden. Das hätte Krampf und Spekulation als Folge. Ich sage es ganz frei und offen heraus, ich lebe heute anders als Martin Luther, ich lebe auch anders als ein Petrus. Und ich lebe auch anders als meine Großelterngeneration, wo tatsächlich einige alles verkauft haben, wo einige gesagt haben, ich lerne keinen Beruf mehr. Ich lebe und wir leben heute anders. Dennoch habe ich hohen Respekt vor den Menschen damals und dass sie sich aus der Liebe zu ihrem Herrn Jesus vielleicht geirrt haben, das macht sie in meinen Augen nicht zu Schwärmern und Phantasten. Es war einfach eine andere Zeit. Und ich respektiere und habe hohe Achtung vor ihrem Glauben und vor ihrem Einsatz, mit dem sie unsere Kirche gebaut und geprägt haben. Und an dieser Stelle blicke ich noch einmal auf den Text von Petrus hier und spüre bei mir eine Spannung, die ich wohl grundsätzlich oder die wir alle grundsätzlich lernen müssen auszuhalten. Es ist eben dieses Nebeneinander von Gnade und Gericht, das Gott in einer Person vereinigt. Petrus malt auf der einen Seite mit markigen Worten das drastische Bild hier vom Weltenbrand. Man könnte ja fast depressiv werden, wenn man das Kapitel jeden Tag lesen würde. Wenn alles zergehen wird, die Elemente vor Hitze zerschmelzen, alles kracht zusammen. Also ich würde es meinen Kindern nicht als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, hier diesen Text. Auf der anderen Seite spricht er von Geduld, von Rettung und Buße. Es klingt fast wie eine liebevolle Umarmung, fast zärtlich, eine Liebeserklärung. Und dann sagt er, Mann, liebe Leute, eure Uhren und Kalender, die taugen nicht. Die sind einfach unbrauchbar, wenn es darum geht, das Handeln Gottes einzuordnen und zu messen. Das haut nicht hin. Das Handeln Gottes mit unseren Maßstäben zu bewerten. Er sagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Mir wird, und das finde ich hier auch so ehrlich, an dem, was Petrus schreibt. Er sagt wirklich, Leute, es gibt die Wiederkunft. Ja? Es hat schon mal Gerichtshandeln Gottes gegeben. Also voller Inbrunst spricht er von der Wiederkunft. Und er kann in einem Atemzug zwei Verse weiter sagen, wir leben in einer komplett, wenn wir an Gott denken, in einer komplett anderen Dimension. 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und dann sagt er, da ist ein Gott, der will, dass jedermann zur Buße finde. Da ist ein Gott, der auf der einen Seite Gericht hält, und ich wiederhole mich, Petrus ist hier sowas von beinhart drastisch, wenn er von diesem Zerbersten der Erde spricht. Und auf der anderen Seite uns einen Gott vor Augen malt, der auf seinem Thron sitzt und guckt, wo finden Menschen zur Buße? Wo ist noch einer, der gerettet wird? Merkt ihr diese Spannung in dem Text? Und die Konsequenz für unser Leben kann nur sein, das, was Petrus hier in Vers 10 ausdrückt. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Und da ist er in seiner Verkündigung ganz bei Jesus, der das Motiv, das Bild des Diebes ja eingeführt hat. Matthäus 24, wo er auch über die Wiederkunft spricht. Das heißt, das Überraschungsmoment bleibt. Das Überraschungsmoment bleibt. Wir wissen es nicht, aber er kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt. Das Nebeneinander von Gewissheit, dass er kommt, und der Ungewissheit, wann er kommt, erzeugt eben diese gesunde Spannung. Sie hält uns wach. Sie bewahrt uns vor Einseitigkeit. Sie bahnt uns den Weg zwischen den Extremen. Und das brauchen wir. Und da stellt sich die Frage, ich hatte sie eben schon einmal angerissen, wie lebe ich mit diesem Gedanken der Wiederkunft, mit diesem fundamentalen Glaubenspunkt unserer Kirche? Ich persönlich glaube, dass eine immer wiederkehrende Dämonisierung der Welt uns nicht weiterbringt. Ich glaube sogar, dass wir die Welt immer wieder schlecht reden und schlecht machen und immer nur auf all das Schlechte und Üble blicken, wir sogar in der Gefahr stehen, noch mehr Blockaden bei den Menschen aufzubauen. So düstere Prognosen, ich glaube, und es ist auch die Frage, und das sind auch ein paar kritische Worte auch an uns selber, an das, wie wir auch gelebt haben, wo ich sage, wo können wir oder wo müssen wir uns auch ein Stück bewegen? Welche Form der Kommunikation wählen wir, um das weiterzubringen, was Petrus uns hier vor Augen malt, dass Jesus bald wiederkommt, dass Gott möchte, dass du dich bekehrst, dass du zu ihm findest, dass jemand Buße tut, dass er zum Guten findet? Welche Form der Kommunikation wählen wir? Es bringt auch nichts, mit der Haltung zu leben. Wir haben einen exakten Fahrplan durch die Weltgeschichte, so und nicht anders wird es kommen. Wir sind im Besitz völlig unfehlbarer Weltdeutungen und Gesellschaftsdeutungen. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir insgesamt nochmal so einen neuen Blick auf unsere Gesellschaft zu werfen, die unheimlich komplex wird. Auf der einen Seite merke ich an mir selber auch, wenn ich in die Weltgeschichte schaue, wie geht das noch weiter? Wie sollen sich die Welt noch weiterentwickeln? Welche Hoffnungen haben wir noch? Und wie kann ich die christliche Botschaft, die Botschaft auch von der Wiederkunft, positiv rüberbringen? Es geht, sagt Petrus hier, um das Auskaufen der Zeit. Er sagt, hier und jetzt zeige ich Verantwortung durch einen heiligen Wandel, durch einen Wandel, der den Menschen einfach auch Mut macht, anders leben zu wollen, der sie anreizt, anders leben zu wollen. Überlege, wie du allein durch die Bezeugung der Naherwartung, dass du ein Mensch bist, der daran glaubt, dass Jesus wiederkommt, Menschen neugierig machen kannst. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch, wir waren als Pastoren unterschiedlicher Kirchen zusammen, mit einem katholischen Pfarrer. Er hatte gerade seine Dissertation fertiggestellt, das heißt promoviert, und ist aber im Gemeindedienst, im Pfarrdienst in Friesland. Und da wir uns schon einige Male begegneten, kamen wir wieder ins Gespräch bei diesem Treffen. Und er berichtete mir so noch einmal über seine Doktorarbeit, die er geschrieben hatte. Und ich sagte, worüber hast du geschrieben? Er sagte, über die Wiederkunft Jesu. Sag ich, toll. Ja, sagt er, und ich muss einfach mal was zu eurer Kirche sagen. Natürlich habe ich viel Literatur gelesen und bei euch findet sich wirklich eine Menge Gutes über dieses Thema. Ihr könnt stolz sein, dass ihr dieses Thema wirklich auch als einen wesentlichen Teil eurer Verkündigung habt. Innerlich habe ich gedacht, toll, dass er die richtigen Bücher gefunden und gelesen hat. Aber es zeigt mir was, wie das auch von Außenstehenden wahrgenommen wird. Und dass wir da wirklich einen Schatz haben, den es auch wieder neu zu heben gilt. Wie können wir das Thema Hoffnung, neue Erde, wie können wir es praktisch bezeugen? Es sind manchmal so diese Situationen, die sich spontan ergeben. Eine kleine Episode aus meinem persönlichen Leben. Letztes Jahr im Juli, wir kommen zurück aus dem Urlaub, tolles Wetter, Sonntagnachmittag. Wir wohnen so ein Stück im Grün, haben auf der ersten Etage eine wunderschöne große Terrasse, blicken auf das Nachbarhaus freistehend. Ein älteres Ehepaar, die ganze Familie zusammen, drei Töchter mit ihren Familien, Kinder und Enkel spielen im Garten. Die Sonne scheint, es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Montagmorgen, ich komme von einem frühen Termin zurück, es ist 9 Uhr, ich parke vor unserem Haus. Die Tochter steht starr vor Schreck am Gartenzaun. Ich spreche sie an, was ist passiert? Die Mutter ist gestorben. Mutter ist gestorben. Ich sage, Bettina, das kann nicht wahr sein. Wir haben gestern Abend, haben wir euch als Familie erlebt und beobachtet. Ihr ging es schlecht. Sie hat sich zum Schlafen niedergelegt und ist nicht mehr aufgewacht. Man schießt mir so durch den Kopf, so ein Gespräch am Gartenzaun. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren, sie weiß, was ich glaube, weiß meinen Beruf und ja, gute Wünsche. Man bringt Gott ins Spiel, man redet so ein Stück vage von Hoffnung. Vielleicht ein drastisches Beispiel, aber was sagt man in so einer Situation? Von was schwärmen wir? Was bewegt uns innerlich? Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Ich greife hier das auf und schließe damit den Kreis unseres Textes hier an dieser Stelle. Petrus sagt, wir alle tragen doch diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach dieser heilvollen Ordnung in uns, dass etwas da ist, was uns wieder zu Gott führt. Und das finden wir nicht auf dieser Erde. Wir finden es auch nicht in irgendeinem undefinierbaren Schwebezustand unserer Seele, sondern wir finden es in der unmittelbaren, direkten Gemeinschaft mit Gott. Dafür lohnt es sich zu leben. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Und die Spannung, von der ich eben gesprochen habe, die uns dieser Bibeltext beschert, die hat Jesus am eigenen Leib erfahren. Er entäußerte sich. Als Gott entäußerte er sich, hat in dieser Spannung gelebt, sündlos zu sein und auf dieser Erde zu leben. Er hat das hautnah, diese Spannung immer auf seinem Erdenleben hier mit sich getragen und hat für uns gesiegt. Und damit, liebe Gemeinde, ist das Kreuz das Zeichen der Zeit schlechthin, das uns gegeben ist. Das Kreuz ist das unverbrüchliche Zeichen dafür, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Das Kreuz macht keinen Sinn, ist absolut sinnlos, wenn Jesus Christus nicht wiederkommen würde. Es macht den Tod Jesu, sein Leben hier auf dieser Erde, vollkommen irrational. Aber weil Jesus gesagt hat, weil ich zu euch gekommen bin und weil ich euch errettet und erlöst habe, gerade deshalb werde ich wiederkommen. Und dafür danken wir ihm. Amen. Ja, guter Gott, wir haben von einer tollen Aussicht gesprochen, die wir haben werden, dass wir zu deinem Thron kommen, dass du unser Herr und Gott bist, den wir leibhaftig erleben können. Wir danken dir für dein Versprechen, das du gegeben hast durch das Kreuz, dass du wiederkommen wirst. Wir wollen das leben, wir wollen das verkünden durch Wort und Tat. Wir wollen es in unserem Herzen tragen und wir freuen uns darauf, wenn die Verheißung Wirklichkeit wird, wenn du wiederkommst, Herr. Amen.